Podcast.
Vision bezeichnet für mich die Idee, nach mir selbst zu suchen oder nach dem, was mein Leben erfüllen soll. Eine Vision ist etwas, was mich packt, und es packt mich deshalb, weil es mir entspricht. Wenn ihr mal überlegt, was in eurem Leben berührt euch, da wird euch auffallen, es berührt immer das, was Gefühle in euch erweckt, weil es euch nahe steht. Und nahestehen kann etwas, was euch ärgert, oder nahestehen kann natürlich auch etwas, was euch begeistert. Aber unabhängig davon, ob euch etwas nahesteht, was euch ärgert oder was euch begeistert, es hat mit euch zu tun. Und jede Vision, wenn sie echt ist, hat mit euch zu tun. Deshalb kann man auch fremde Visionen von anderen Menschen gar nicht übernehmen. Wenn der Jürgen zum Beispiel völlig begeistert ist von Ascent und seinem Erfolg, der Erfolg von Ascent, der Erfolg aller Leute, die das hier tragen, dann ist es zwar sehr schön und angenehm, aber an sich bedeutungslos. Bedeutungsvoll wird es erst dann, wenn jemand sich durch die gleichen Ideen berührt fühlt. Und deshalb, aus meiner Sicht, haben Visionen sehr stark damit zu tun, ob ich mich berührt fühle von etwas, am besten natürlich von mir selbst und von dem, was ich tue, oder von Menschen, die in irgendeiner Weise eine Art Leben leben, von dem ich glaube, diese Art Leben hat auch mit mir zu tun. Ich bin in meiner Vergangenheit, das ist berufsbedingt natürlich, mit sehr vielen Menschen zusammengekommen. Und mir ist aufgefallen, dass den meisten Menschen eine Vision fehlt oder viele Visionen fehlen. Es gibt viele Ideen, aber viele Ideen, die von Menschen vertreten werden, die sind leer in sich, die sind kalt. Und das kommt daher, weil das fremde Ideen sind. Sie haben gesehen, der macht das und das und das, will ich auch. Aber sie haben nie überprüft, das, was ihn berührt und begeistert, begeistert es mich auch. Sie haben eine Idee übernommen, denen sie dann nachjagen, nur um festzustellen, diese Idee später ist gar nicht meine Idee. Und deshalb war es so unendlich mühsam, überhaupt dem nachzujagen. Es gibt ein Buch von mir, da steht hinten drauf, wer sich anstrengt, macht was falsch. Und hinter diesem Satz stehe ich sehr, aber er ist auch sehr missverständlich. Ich will euch erklären, was ich darunter gemeint habe, weil es hat mit Visionen zu tun. Wer sich anstrengt, aus meiner Sicht, ist jemand, der viel Arbeit und viel Zeit in eine Sache steckt, die nichts mit ihm zu tun hat, und herauskommt auch nicht das Ergebnis, was er sich wünscht, nämlich Erfolg. Erfolg für mich ist ein Zustand, in dem ich erfolgen lassen kann, was ich erfolgen lassen möchte. Und das, was ich erfolgen lassen möchte, ist meine Vision. Ein Mensch ist dann erfolgreich, wenn er in seinem Leben seine Vision verwirklicht, nochmal anders ausgedrückt, indem er das erfolgen lässt, was er erfolgen lassen will, weil es ihm wirklich entspricht. Erfolg hat nichts mit Geld zu tun oder mit Image oder mit einem dicken Auto oder großem Haus oder der Position 6 und all sowas, sondern Erfolg ist ein Lebensgefühl, eine Lebensqualität, die nur dann entsteht, wenn ich den Eindruck habe, alles, was in meinem Leben geschieht, wohlgemerkt, alles, was in meinem Leben geschieht, entspricht mir, hat mit mir zu tun. Ich habe mir schon relativ früh die Frage gestellt, warum man im Leben Dinge tut, die nichts mit dem Überleben zu tun haben. Also mal ein Beispiel, warum will ich in diesem Haus wohnen, aber nicht in jenem? Dieses Haus sieht so und so und so aus, jenes sieht so aus, aber wenn ich in diesem Haus bin, dann muss ich wieder raus, da will ich nicht bleiben. Bin ich aber in jenem Haus, dann zieht es mich dorthin. Oder hier ist eine Person und da ist eine Person. Jede Person ist nett und freundlich, aber die möchte ich als Freundin, jene nicht. Woran liegt es? Ich gehe mal Fisch essen beim Italiener oder ich gehe mal dort essen oder hier essen. Warum ist es so? Warum esse ich nicht jeden Tag gleich? Warum tut ein Mensch Dinge, die nichts mit dem Überleben zu tun haben? Eigentlich könnte man ja sagen, es ist völlig egal, in welchem Haus ich wohne. Hauptsache, es ist dicht, der Wind pfeift nicht rein, es regnet nicht rein und man kann es heizen. Dann ist schon mal gut. Wenn ich im Süden wohne, brauche ich nicht mal das, da brauche ich nur noch Regenschutz. Aber warum ist es nicht so? Warum wohnen die Menschen nicht einfach irgendwo? Warum essen sie nicht irgendetwas? Warum nehmen sie sich nicht den Erstbesten auf der Straße und sagen, du siehst gut aus, dich will ich heiraten? Warum nicht? Ne? Es gibt einen ganz tiefen Grund. Fällt euch ein, warum tun Menschen Dinge, die nichts mit dem Überleben zu tun haben? Was könnte der Grund sein? Genuss. Sehnsucht, ja. Genuss. Ja. Ich drücke es mal noch viel allgemeiner aus. Was ihr gesagt habt, war alles bestens. Abwechslung, Sehnsucht, Genuss. Aber ich drücke es noch viel einfacher aus. Wir tun Dinge im Leben aus einem ganz einfachen Grunde, wenn sie nichts mit dem Überleben zu tun haben. Wir tun Dinge, damit wir in eine bestimmte Stimmung kommen. Und das ist die wesentlichste Erkenntnis, die ich jemals hatte in meinem Leben. Alles, was wir tun, wenn es nichts mit dem Überleben an sich zu tun hat, dann tun wir es nur deshalb, weil wir glauben, während wir es tun oder nachdem wir es getan haben, sind wir in einer bestimmten Stimmung. Und diese Stimmung scheint darüber zu entscheiden, ob wir unser Leben gut oder nicht gut finden. Ich glaube zum Beispiel, erfolgreich ist ein Mensch nur dann, wenn er am Ende seines Lebens sagen kann, ein Großteil meines Lebens habe ich in der Stimmung gebracht, die mir am allerbesten tut. In dieser Stimmung fühle ich mich wohl, bin ich energetisch, aktiv, fühle mich gesund, fühle mich lebendig, habe Ideen, bin motiviert. Am Ende eures Lebens wollt ihr nicht sagen können, ich habe tolle Ideen gehabt. Ihr wollt sagen können, ich habe tolle Ideen gelebt. Ein riesiger Unterschied. Mir sind eine Menge Menschen begegnet, die reden ständig über Dinge, tun aber wenig. Die Menschen, die mir begegnet sind, die am glücklichsten waren, und zwar von innen heraus, das waren Menschen, die in der Regel wenig geredet, aber viel getan haben. Oder noch anders ausgedrückt, die nicht über das Leben geredet haben, sondern die gelebt haben. Und zwar das gelebt haben, was ihnen entsprach, was sie in die Stimmung brachte, in der sie sich richtig wohlfühlen. Und das genau ist der Unterschied zwischen einer Idee, die fremd übernommen wird von irgendjemandem und einer Vision, die mich packt. Die Vision, wenn ich sie verfolge und wenn ich sie lebe, die berührt mich. Da wache ich morgens auf mit leuchtenden Augen und denke, ah, ein neuer Tag, ich stürze mich raus ins Leben. Folge dieser Vision nach und wenn ich abends im Bett liege, starre an die Decke, dann denke ich, oh, war das ein guter Tag, hab das und das und das. Ich schlafe grinsend ein. Und wenn mich einer fragt, wie lange willst du leben, sage ich ganz, ganz lange noch, weil ich habe noch so viel zu tun. Ich muss das alles erleben, sonst bin ich nicht ruhig. Es drängt mich danach zu leben. Wenn euch mal umschaut, die meisten Menschen, die älter sind als 2, wenn die morgens aufwachen, mit welcher Stimmung wachen die auf? Heute muss ich das und das und das und das. Warum ist das so? Warum wachen die knurrig auf und gehen dann erschöpft ins Bett? Puh, gut ist dieser Tag umgegangen. Warum? Gibt nur eine einfache Antwort, weil sie keine Vision leben. Sie leben Ideen, aber fremde Ideen. Ideen sind kalt, Ideen berühren mich nicht. Ideen machen keinen Unterschied in meiner Stimmung, in meiner Lebensqualität. Und das ist der wesentliche Punkt. Vision aber schon. Visionen packen mich, die berühren mich und alles in mir drängt danach, diese zu erfüllen. Warum gibt es Menschen, denen alles gelingt, die überall erfolgreich sind, ob das nun in der Partnerschaft ist, im Beruf, im Geld verdienen, körperlich gesund bleiben? Was unterscheidet solche Menschen von Menschen, die vor sich hinkränkeln, die ständig Probleme haben und ständig unleidlich sind? Ich glaube eben genau der gleiche Punkt. Menschen, die erfolgreich sind und zwar leicht und mühelos, die folgen den Visionen, die ihnen entsprechen und die anderen, die folgen Ideen, fremden Ideen. Wenn man mal zurückgeht, wann glaubt ihr, verlieren die Menschen ihre Visionen? Ganz früh in der Kindheit in der Regel. Ich gehe mal davon aus, ganz gewagte Behauptung, dass vielleicht 95% aller Menschen niemals ihre Vision leben, weil sie gar nicht wissen, dass sie existieren. Ich glaube, 95% aller Menschen jagen fremden Ideen nach, die nichts mit ihnen zu tun haben. Deshalb fühlen sie sich ständig überfordert. Ein Mensch, der einer Vision folgt, fühlt sich nie überfordert. Er fühlt sich herausgefordert, etwas ganz anderes. Aber wenn man fremden Ideen folgt, die nichts mit mir zu tun haben, dann habe ich weder die Fähigkeiten dazu, noch die Energie, sie zu erfüllen. Deshalb fühle ich mich überfordert. Die meisten Menschen fühlen sich überfordert. Habt ihr schon mal festgestellt? Die fühlen sich vom Leben überfordert. Aber warum? Das Leben tut ja gar nichts. Das Leben ist einfach da. Aber warum überfordert das Leben einen Menschen? Weil er das Leben mit fremden Ideen füllt, die nichts mit ihm zu tun haben. Und deshalb ist alles fürchterlich anstrengend. Bei uns, wenn wir aufwachsen, zumindest bei mir war das so, und ich denke mal bei den meisten von euch auch, von klein an, werden uns Ideen eingegeben, die nichts mit uns zu tun haben. Eine übliche Idee zum Beispiel ist, wenn du dieses Leben überleben möchtest, weil das ist wichtig, überleben, dann musst du darauf achten, dass alles in deinem Leben auf Sicherheit ausgerichtet ist. Was bedeutet das? Von klein an wird uns beigebracht, der eigentliche Sinn des Lebens besteht darin, zu überleben. Was ein Quatsch, ne? Wenn es nämlich stimmen würde, dann müssten alle, die überleben, fröhlich sein. Schaut euch mal um, ne? Es überleben massig Leute. Alle, die ihr trefft, die haben ja überlebt. Aber wie viele davon sind fröhlich? Das kann überhaupt nicht stimmen, ne? Überleben an sich kann nicht Selbstzweck sein. Und trotzdem scheint es so, dass die meisten Menschen ihr Leben danach ausrichten, dass sie möglichst sicher überleben. Stellt euch mal vor, mit 120 sitzt ihr auf eurer Veranda und einer fragt euch, was war das Tolle an eurem Leben? Würdet ihr dann sagen, ich habe überlebt bis jetzt? Das kann es doch nicht sein, ne? Natürlich habt ihr überlebt, sonst würdet ihr da nicht sitzen mit 120. Aber das ist nicht mehr das, was euch begeistert. Sondern was euch allenfalls begeistern könnte, war, wie war der Weg dorthin zu diesen 120? Ich glaube, dass der Mensch so sehr auf Sicherheit ausgerichtet ist, dass er seine Vision überhaupt nicht mehr sucht. Er ersetzt die Vision durch Sicherheitsdenken. Und das ist ganz tragisch. Sicherheitsdenken führt dazu, dass man bei einem Partner bleibt, der einem schon lange nicht mehr gut tut. Dass man in einer Wohnung bleibt, die günstig ist und verkehrstechnisch gut gelegen, die einem aber nicht freut. Dass man einen Job nachjagt, der einem nicht freut, der wenig Geld bringt, aber sicher ist, unkündbar beispielsweise. Dass man in einem Ort wohnt, vielleicht ein kleines Dorf irgendwo, wo alles so verknotet ist, man nirgendwo sich frei fühlt, aber dort bin ich geborgen. Neuerdings nennt man ja diese Zone des Vertrauten, die Sicherheit suggeriert, Komfortzone. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Über Komfortzone wird überall geredet. Aber was Komfortzone eigentlich meint, ist eine Zone von Vertrautheit. Alles, was dort ist, ist mir vertraut. Vertrautheit suggeriert Sicherheit, also bleibe ich da. Man kann diese Komfortzone unterscheiden in eine Zone von emotionaler Vertrautheit und materieller Vertrautheit. Emotionale Vertrautheit heißt, ich versuche mich dort mit Menschen abzugeben, die ich schon kenne. Ob sie mir gut tun oder nicht, ist nicht so wichtig, aber ich kann sie einschätzen. Und materielle Vertrautheit heißt, ich gehe dorthin, wo ich mich auskenne, dort kann ich nichts falsch machen. Und dann sitze ich eben da. Das ist Sicherheitsdenken. Es wird uns von klein an beigebracht. Und dieses Sicherheitsdenken führt dazu, dass wir gar nicht mehr nach Visionen suchen. Dieses Sicherheitsdenken wird dann präzisiert. Beispielsweise, man braucht mindestens 12.000 Mark im Monat. Netto. Ohne das wird's knapp. Ne? Oder man braucht mindestens 2 Autos. Eins für sonntags, eins für werktags. Das für sonntags ist zwar nicht alltagstauglich, sieht aber schön aus. Das für werktags ist hässlich, günstig und fährt immer. Dann braucht man mindestens 2 Frauen. Eine zu Hause, die den Haushalt schmeißt und eine, mit der man es gut hat, irgendwo. Und all solche Ideen. Ne? Das wird dann präzisiert und dem folgt man nach. Man folgt diesen Gedanken, die an sich ein Abklatsch sind vom Sicherheitsdenken, nur ein bisschen feiner formuliert. Aber man fragt sich nicht mehr, das, was ich jetzt suche, berührt es mich überhaupt? Würde ich sagen, wenn ich jetzt morgen tot wäre, auf der Wolke sitze und zurückschaue auf mein Leben, hat sich mein Leben überhaupt gelohnt? Die Frage stellt man sich nicht. Ich habe mir die gestellt, aus welchen Gründen auch immer, schon als ich ziemlich klein war. Ich denke, der Grund war, meine Mutter war ziemlich krank, als ich noch klein war, so zwischen 2 und 10 kann ich mir erinnern, hat sie immer Herzattacken gehabt und es war immer in der Schwebe, ob sie stirbt. Und deshalb habe ich mich oft mit dem Gedanken getragen, mich zu fragen, wozu lebt ein Mensch überhaupt? Was an dem Leben von meiner Mutter ist sinnvoll? Warum lebt sie so und wie will ich leben? Und dann habe ich über meinen Vater überlegt und meine Geschwister überlegt. Und wahrscheinlich alles, was ich euch heute erzähle, ist gewachsen aus diesen Urideen, dass ich mir über den Sinn des Lebens an sich Gedanken gemacht habe. Warum lebt der Mensch überhaupt? Ich glaube nicht, um erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, um Geld zu verdienen. Ich glaube, er lebt nur aus einem einzigen Grunde. Er will im Laufe seines Lebens zu bestimmten Gefühlen kommen. Jeder Mensch will andere Gefühle suchen, das ist mir schon klar. Aber in dem Moment, wo ich geboren werde, bringe ich mit eine Sehnsucht nach ganz bestimmten Gefühlen. Und diese Sehnsüchte sind gekoppelt an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, die ich mitbringe. Wenn ich diese Sehnsüchte suche, damit ich dann, wenn ich das gefunden habe, nachdem ich mich sehne und was ich gesucht habe, in eine bestimmte Stimmung komme, wenn ich das gefunden habe und diese Sehnsüchte lebe, dann bin ich irgendwann in einem Zustand, wo ich mich wohlfühle. Ich glaube, der Mensch sucht Wohlbefinden. Das ist entscheidend. Für mich ist interessant zu beobachten, alle Menschen, die das tun, indem sie sich wohlfühlen, die haben Energie ohne Ende und sind mühelos erfolgreich. Warum? Weil die Energien auf das ausgerichtet sind, was sie wirklich berührt. Und das setzt Energien frei ohne Ende. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und er sagte also, meine Vision ist, ich möchte mit 45 nicht mehr arbeiten müssen. Dann habe ich ihn gefragt, wie er das meint, was er dann machen will mit 45. Naja, fiel ihm nicht viel ein. Er sagte, Geld ausgeben, reisen. Und sage ich, ja, und wie lange willst du das machen? Naja, da fiel mir auf, er hat sein Leben eingeteilt in Arbeitszeit und in Freizeit. Die Arbeitszeit, die nimmt man im Kauf, damit man es in der Freizeit gut haben kann. Die Idee, dass Arbeiten ja Spaß machen kann, dass man also eigentlich in dem Sinne gar nicht arbeitet, die kam ihm gar nicht. Ich würde so weit gehen zu behaupten, ich arbeite im Prinzip nicht. Ich arbeite nicht, weil das, was ich mache, ist mein Bedürfnis, es berührt mich, es ist eine Sehnsucht in mir, anderen Ideen weiterzugeben, von denen ich glaube, sie vereinfachen das Leben. Und deshalb würde ich nicht sagen, ich arbeite. Stress hat nichts mit viel Arbeit zu tun. Stress hat damit zu tun, wenn man etwas tut, wofür man überhaupt keine Sehnsucht empfindet. Ich arbeite nicht. Ich folge meinen Sehnsüchten. Und deshalb bin ich relativ mühelos erfolgreich. Und das ist etwas, das müsst euch die Kinder bei den Ohren schreiben. Der Erfolg kommt nicht, indem er viel Arbeit investiert, indem er fremde Ideen übernimmt, die für jemand anderen vielleicht funktionieren, aber vielleicht nicht für euch. Der Erfolg kommt mühelos, ohne dass ihr euch anstrengen müsst, so wie vorher erwähnt, hinten auf dem Buch, indem ihr das tut, was euch entspricht. Dann kommt nämlich das, was ihr aufwendet an Energie, sofort zurück. Wenn das nicht zurückkommt, was ihr gerne hättet, dann liegt es daran, dass ihr etwas tut, was euch nicht entspricht, oder dass es nicht auf die Art und Weise tut, wie es euch entsprechen würde. Erfolg hat mit Gefühl zu tun. Und genau das, wie der Jürgen auch schon am Anfang erwähnt hat, unterscheidet eine Idee von einer Vision. Aus meiner Sicht natürlich, es gibt immer viele Sichtweisen. Aber ich glaube, jede Idee kann zu einer Vision werden für denjenigen, der Gefühle entwickeln kann dafür. Apropos Gefühle. Wenn man das, was ich bisher erzählt habe, mal anders ausdrücken würde, dann kann man sagen, ein Mensch scheint aus meiner Sicht nur dafür zu leben, dass er bestimmte Gefühle in sich trägt. Und wenn er die Gefühle findet, die ihm wirklich entsprechen, dann geht es ihm gut ohne Ende, der Erfolg kommt mühelos. Tut er aber Dinge, die ihm nicht die Gefühle bringen, die ihm entsprechen, dann muss er sich fürchterlich anstrengen, macht also etwas falsch und trotzdem kommt der Erfolg nicht. Gefühle, wir alle haben Gefühle. Der eine mehr, der andere weniger scheinbar. Aber interessant ist, ihr wisst wahrscheinlich von euch aus eurer Lebenserfahrung, dass Gefühle mehr über eure Lebensqualität entscheiden als alles andere. Habt ihr einen hübschen Partner, der aber nicht mit euch schmust und auch nicht mit euch redet? Fühlt ihr euch da wohl? Da kann er noch so hübsch sein, ne? Das packt euch nicht mehr. Habt ihr einen Job, wo ihr viel Geld verdient, aber schon wenn er ins Büro kommt, ihr seht diese miesen Gesichter und er freut euch nicht und abends denkt er, gut, ist der Tag vorbei. Das ist nicht das, was euch gut tut. Ich glaube, Gefühle sind subjektiv zwar, nicht allgemein übertragbar, aber entscheiden über die Lebensqualität mehr als alles andere. Und ich glaube, darüber braucht man gar nicht reden, das wisst ihr. Es gibt Gefühle, die sind positiv, es gibt Gefühle, die sind negativ. Gefühle, die positiv sind, die erheitern euch, die geben euch Energie. Gefühle, die negativ sind, die nehmen euch Energie, sind aber auch intensiv. Aber unabhängig davon, ob die Gefühle positiv oder negativ erlebt werden. Wisst ihr, was die Menschen am meisten belastet, bezogen auf Gefühle? Unabhängig davon, ob sie negativ oder positiv sind. Aber ich glaube, was noch viel entscheidender ist, die meisten Menschen haben ein Problem mit Gefühlen, egal ob sie positiv oder negativ sind, in der Art, dass sie glauben, sie haben sie nicht unter Kontrolle. Sie sind Opfer der Gefühle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es nämlich stimmt oder stimmen würde, dass wir Opfer der Gefühle sind, aber gleichzeitig sind es die Gefühle, die eine Idee zu einer Vision, zu einer kraftvollen Vision werden lassen. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich Opfer bin meiner Gefühle, dann bin ich ja auch Opfer meiner Ideen oder Opfer meiner Vision. Nicht ich mache Vision, nicht ich gestalte Vision, sondern sie würden ja in mir entstehen, zufällig. Warum glaubt denn der Durchschnittsmensch, er ist Opfer der Gefühle? Weil er glaubt, dass das, was er erlebt im Außen, dafür sorgt, dass er bestimmte Gefühle bekommt. Das im Außen kann jetzt sein, das im Außen kann aber auch in der Vergangenheit sein. Und bei ganz besonderen Fällen ist das Außen sogar in der Zukunft. Es könnte kommen und erzeugt aber trotzdem Gefühle. Und da genau ist das Problem. Wenn wir positive Gefühle haben und wir glauben, wir sind abhängig, dass diese positiven Gefühle durch Äußerlichkeiten entstehen, was heißt das? Wir entwickeln Ängste. Welche Ängste nämlich? Was passiert, wenn das, was mir jetzt so ein gutes Gefühl gibt, nicht mehr da ist? Das führt zu einem Klammereffekt, Sicherheitsdenken. Die meisten Menschen streben nach Sicherheit deshalb, weil sie selbst dann, wenn sie sich gut fühlen, immer die Angst haben, was aber ist, wenn mir einer das wegnimmt? Was aber ist, wenn einer oben die Firma zumacht? Was aber ist, wenn die tragenden Pfeiler der Firma plötzlich zusammenbrechen? Ich habe sie nicht mehr und ich habe mein Leben dort investiert. Dann liege ich am Boden, ne? meine tolle Freundin, mein toller Partner, der gibt mir das beste Gefühl aller Zeiten. Was ist aber, wenn er mich verlässt oder wegstirbt oder mich nicht mehr liebt einfach? Was dann? Mein schönes Auto, was ist, wenn es mir einer zu Schrott fährt? Das habe ich gerade einen Kredit aufgenommen. Morgens gehe ich aus dem Haus, das Auto ist zusammengefahren, Fahrerflucht. Was passiert mit meinen Gefühlen? Diese ständige Angst, einer klaut mir mein Auto, ich fahre nicht mehr nach Italien mit meinem schönen Auto, weil dort sind sie weg wie warme Semmeln. Ich fahre immer nur noch in meinem Dorf im Kreis rum. Verlustängste ohne Ende. Ne? Wer glaubt, dass sein Lebensgefühl abhängig ist von äußeren Dingen, der kann selbst dann, wenn er sich freut, diese Freude nicht ganz tief innen genießen, weil er immer die Angst hat, was aber ist dann, wenn es mir einer wegnimmt. Oder? Gib's zu, das ist so. Solange ich glaube, dass mein Gefühl von Äußerlichkeiten abhängig ist, habe ich diese Verlustangst. Noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn ich glaube, meine negativen Gefühle sind auch von außen abhängig. Dann ist es nämlich so, der schuld, dass ich mich mies fühle. Aber wenn der andere schuld ist, dass ich mich mies fühle, wie groß ist meine Chance, etwas ändern zu können? Null. Wenn ich abhängig bin von den Umständen in meiner Stimmung, dann bin ich Opfer. Und ein Opfer kann niemals starke Visionen entwickeln. Auch das müsst ihr euch ganz dick hinter beide Ohren schreiben. Solange ihr zwar versteht, dass eine Idee dann zu einer Vision wird, wenn Gefühle lebendig werden, die mich packen, das ist schon mal viel. Aber wenn ich gleichzeitig glaube, ich habe meine Gefühle überhaupt nicht unter Kontrolle, weil ich Opfer bin in meinen Gefühlen. Ich kann positives Opfer sein, indem gute Umstände mich prägen. Ich kann negatives Opfer sein, indem ich negative Umstände prägen. Aber solange ich Opfer bin, also abhängig in meinen Gefühlen vom Umfeld, dann nützt mir diese Aussage, dass meine Visionen stark sind, wenn ich viele Gefühle habe dafür, überhaupt nichts, weil die Gefühle kann ich ja nicht einfach machen. Ich bin ja Opfer. Versteht ihr, was ich sage? Ich glaube, die meisten Menschen kommen nie wirklich zum Erfolg, weil sie vielleicht wissen, ich könnte erfolgreich sein, wenn ich alle meine Energie in die gleiche Richtung strahlen würde, wie ein Magnet eben, aber ich schaffe es nicht, weil ich bin Opfer in meinen Gefühlen. Weil ich glaube, ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle, ist vom Umfeld abhängig oder vielleicht von meiner Geschichte. Wie sehr das stimmt, will euch mal ein paar Beispiele geben, die euch zeigen, wie sehr das stimmt. Wahrscheinlich habt ihr alle schon erlebt, wenn ihr euch wirklich gut fühlt, dann gelingt alles wie von selbst. Wenn ihr mit jemandem reden wollt, beispielsweise über euer Geschäft oder über euer Sehnsucht im privaten Bereich und ihr seid wirklich gut drauf, ihr habt ausgeschlafen, es ist schönes Wetter draußen, ihr habt gut gefrühstückt und dann geht in dieses Gespräch. Dann wird dieses Gespräch laufen wie von selbst. Ihr seid euch selbst, ihr seid in Ruhe, alles geht ganz normal seines Weges. Aber an dem Morgen, wo ihr zu spät aufwacht, ihr kommt in Stress, ihr könnt nicht mehr frühstücken, ihr jagt aus dem Haus, dann springt euer Auto nicht an, dann jagt er zur U-Bahn, die fährt euch vor der Nase weg und dann schafft er es noch joggenderweise, pünktlich zum Termin zu kommen, die Zunge hängt schon raus und sagt, ich muss Ihnen über ein wichtiges Geschäft erzählen. Was glaubt ihr, wie erfolgreich das sein wird? Schlecht, ne? Weil ihr seid völlig gestresst, ihr habt überhaupt keine Kraft mehr auszurichten. Ihr seid nicht mehr in Kontakt mit euren Gefühlen und deshalb wird diese Idee einfach platzen, wie eine Seifenblase. Das Gleiche ist, wenn ihr jemanden ansprechen wollt, der euch fasziniert. Ihr geht hin, schaut in die Augen dieser Person, Mann oder Frau, schaut euch an und ihr kommt nichts. Ne? Da kommt nichts mehr. Ihr seid völlig aufgewühlt, ihr könnt euch nicht mehr ausdrücken. Die Person schaut euch an, ihr könnt in den Boden versinken und ihr geht einfach wieder weg. Habt ihr bestimmt schon erlebt. Ne? Ihr wollt ein Bewerbungsgespräch machen. Ihr seid wirklich überzeugt. Und dann kommt dieser Chef raus, ein Mann wie ein Kleiderschrank, blitzende Augen, 2 Zentimeter größer als ihr oder noch größer, guckt runter und sagt, Sie wollen was von mir? Fällt euch nichts mehr ein. Ne? Ihr benehmt euch absolut doof, obwohl ihr vorher noch überzeugt war, bloß weil der so eine Ausstrahlung hat. Habt ihr schon mal erlebt? Prüfungssituation. Ihr wisst alles. Der Prüfer guckt euch ins Auge und sagt, na, jetzt wollen wir mal sehen, was Sie auf dem Kasten haben. Ja, Sie haben genau 4,5 Minuten Zeit. Damit ist es gelaufen. Ne? Ihr guckt ständig auf die Uhr. Ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren. Die Sache ist gelaufen. Am besten sind eure geistigen Fähigkeiten aktiv, wenn ihr euch wohlfühlt. Und deshalb sitzt man ja in seiner Komfortzone. Ne? Zu Hause seid ihr optimal. Bloß zu Hause könnt ihr halt nichts erledigen. Das ist das Problem. Ihr müsst die Komfortzone mitschleppen. Und deshalb liegt die Komfortzone nur in einer einzigen Ebene in euch. Und das ist die Ebene der Gefühle. Ne? Dass mir einer erzählt, du, zu Hause bin ich bestens drauf. Das ist ja bedeutungslos. Ihr gestaltet das Leben nicht zu Hause. Ihr gestaltet das Leben dort, wo es ist, nämlich draußen. Ihr müsst die Komfortzone mitnehmen. Solange ihr glaubt, ich bin abhängig in meinen Gefühlen vom Umfeld, habt ihr diese Komfortzone nicht dabei, sondern eben irgendwo. Bei der Person oder bei dem Auto oder das. Aber ihr müsst immer dabei haben, damit ihr aktiv seid. Also auf jeden Fall, was ihr alle erlebt habt, wahrscheinlich ist die Tatsache, wenn ich gut drauf sein will, dann muss ich das Gefühl haben oder die Stimmung sein, die mir entspricht, in der Stimmung sein, die mir entspricht. Und dann muss ich das tun, was mich wirklich packt. Und ich muss es auf eine Art und Weise tun, die mir entspricht. Dann bin ich bestens drauf. Dann sind meine geistigen Fähigkeiten aktiv. Mal ein einfaches Beispiel, was vielleicht für eure Firma übertragbar ist. Angenommen, ihr habt jemanden, der euch betreut und der sagt euch, wenn ihr mit einem Kunden spricht, dann müsst ihr das so und so und so und so machen. Hat für mich immer funktioniert. Das mag stimmen, ne? Er mag ein absoluter Könner sein auf seinem Gebiet. Er hat auf seine Weise die Sache unter Kontrolle. Aber warum hat er das? Weil es seins ist, genau. Er hat seinen Weg gefunden. Er lebt seinen Weg konsequent, souverän, unantastbar und wälzt alles nieder, was im Weg steht. Jetzt bringt er euch diesen Weg bei. Ihr aber seid nicht er. Ihr denkt anders, ihr fühlt anders, ihr seht anders aus. Eure Stimme ist leise, nicht so ein Donnervogel wie er. Ihr habt nicht so eine Figur, ihr seid klein. Ne? Was jetzt? Jetzt müsstet ihr euch überlegen, und er muss überlegen, wenn er mit euch spricht, wie ist das, was für mich funktioniert, auf dich übertragbar? Weil offensichtlich bist du ein anderer Typ Mensch. Und um das herauszufinden, braucht es Kommunikation. Ich muss wissen, was an ihm kann ich übernehmen für mich, sodass es funktioniert. Wenn der den anderen niederredet in einem Wortschwall und ich bin aber wortkarg und kriege vielleicht nur 3 Wörter raus in der Minute, dann muss ich eine andere Strategie finden. Das große Problem ist beispielsweise, dass Ideen, die ein anderer zum Erfolg geführt hat, von mir niemals ohne weiteres übernommen werden können. Vielleicht den Hintergrund. Und das ist wichtig. Was ist der Hintergrund? Er tut die Dinge auf seine Weise. Also muss ich herausfinden, was wäre denn meine Weise? Und was kann ich dann übernehmen, soweit es zu meiner Weise passt? Aber wer fragt sich das schon, was ist meine natürliche Art und Weise? Wenn ich erfolglos bin, frage ich mich das nicht, weil ich denke nämlich, ich unterstelle einfach, der ist erfolgreich, der muss es wissen. Der weiß, wie er zum Erfolg gekommen ist, aber nicht notwendigerweise, wie ich zum Erfolg kommen kann. Und deshalb braucht es eine andere Art von Kommunikation, um das rauszufinden. Eines ist klar, ich bin optimal erfolgreich, wenn ich optimal bei mir selbst bin, wenn ich wesentlich bin, wenn ich bei meinem Wesen bleibe, bei meiner natürlichen Art und Weise zu sein. Also nochmal zurück zu Gefühlen. Meine geistigen Fähigkeiten sind wirklich am Laufen und wirklich gut, wenn ich mich selbst bin. Jetzt weiß ich aber auch, dass die Gefühle, die ich habe, auf meinen Körper sich auswirken. Ihr habt bestimmt schon mal den Begriff Psychosomatik gehört. Hat denn einer schon mal gehört? Psychosomatik? Psycho kommt von Psyche, ist klar. Und Soma kommt aus dem Griechischen, heißt Körper. Psychosomatik heißt, dass das, was in meiner Psyche vor sich geht, sich in meinem Körper widerspiegelt. Und zwar nicht nur im körperlichen Zustand, ob ich gesund bin oder nicht, sondern auch in meiner Haltung. Wenn ich zum Beispiel so dastehe, bin ich dann besonders selbstbewusst? Na, ne? Wenn ich locker bin, laufe hin und her und alles hängt und ist federnd, dann bin ich selbstbewusst. Wenn meine Augen verkniffen sind, mein Mund schmal, bin ich dann entspannt? Gegenteil, ne? Wenn mir einer erzählt, ihr müsst entspannt sein, dann ist da was grundsätzlich falsch, gell? Wer sehr spricht, der weiß gar nicht, wovon er spricht. Man weiß, dass die Psyche das, was ich also in meinem Bewusstsein trage an Gefühlen, sich direkt in meinem Körper äußert. Wenn ich erfolgreich sein will, das, was ich auf jeden Fall dazu brauche, ist ein funktionsfähiger Körper. Und der Körper ist dann funktionsfähig, wenn er völlig entspannt ist und dem folgt, was ich möchte. Das heißt nicht, ich muss trainieren, auf Teufel komm raus im Fitnessstudio sitzen. Das heißt einfach, der Körper muss funktionsfähig sein, so wie es zu mir passt. Und da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Ob ich nur ganz dünn bin oder einen Bauchansatz habe, ob ich groß und muskelgepackt bin oder klein und vielleicht nicht so viele Muskeln habe, das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass der Körper in dem Zustand sein muss, der mir hilft, energetisch das im Außen zu tun, was ich tun will. Nur das ist entscheidend. Darauf muss ich halt achten. Jetzt weiß man, dass die meisten Krankheiten, die ein Mensch hat, vielleicht sogar 99% aller Krankheiten, aus der Einstellung resultieren, die er zu sich selbst hat und zum Leben und zu seinem Kontakt zum Leben. Wenn ich also eine bestimmte Meinung über mich habe, dann kann es sein, dass diese Meinung nicht nur meinen körperlichen Ausdruck verändert, man spricht ja von Körpersprache in dem Sinne, sondern dass diese Meinung vielleicht sogar die Funktionsweisen des Körpers verändert, den Blutdruck, die Herzfunktion, Nieren, Leber, all sowas. Ne? Die Gefühle, die ich habe, spiegeln sich im Körper wieder. Wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich Kraft haben will, um Ideen zu Visionen zu machen, dann muss ich darauf achten, dass ich in der Einstellung lebe, die für meinen Körper gut ist. Wenn ich im Stress bin, was erzeugt Stress zum Beispiel? Leistungsdruck, Zeitdruck, Sicherheitsdenken. Stressfaktoren, drei. Größte Stressfaktoren aller Zeiten. Sicherheitsdenken, Leistungsdruck und Zeitdruck. Diese Stressfaktoren nagen an meiner körperlichen Energie ohne Ende. Das darf ich nicht zulassen. Schaut euch mal Menschen an, die mit Stress den Erfolg suchen. Wie sehen die aus? Gestresst, ne? Die sehen so aus, wie sie sind. Innerlich völlig entspannt. Die können nicht mehr richtig schlafen. Die haben Schweißausbrüche. Die Stimme ist nicht mehr entspannt. Das Gesicht zieht sich zu, die Augen werden zu klein, der Mund wird schmal, die Schultern rollen sich nach vorne, die Rippen gehen nach innen, die Wirbelsäule wird steif, Kreuzschmerzen, Knieprobleme irgendwann, weil sie falsch gehen und so fort, die Sinnesorgane werden schlecht, all sowas. Das kann keinen Erfolg bringen auf Dauer. Der Erfolg muss mühelos kommen und er kann mühelos kommen, wenn ihr euch infizieren lasst von den richtigen Ideen, damit sie zu Visionen werden. Wer sich anstrengt, macht etwas falsch. Das ist ein Satz, zu dem stehe ich absolut. Wer sich anstrengt, macht etwas falsch. Das ist nicht gleichbedeutend mit, ich kann zu Hause bleiben und muss nicht arbeiten. Sondern ich tue das auf meine Weise, was erfolgen lässt, was ich erfolgen lassen will. Das ist mühelos. Das ist das, was zusammenpasst. Also achtet mal darauf, wie ihr euch körperlich fühlt. Dann wisst ihr, wie gut eure Einstellung zu euch selbst ist und zum Leben. Wenn ihr körperlich euch nicht so fühlt, wie ihr euch gerne fühlen würdet, dann ist etwas grundsätzlich in eurer Einstellung zu euch selbst oder zum Leben falsch. Ganz einfach. Was man jetzt auch weiß, ist, die Gefühle, die ein Mensch hat, dass die offensichtlich gar nicht nur im Körper einen Unterschied machen und nicht nur in mir selbst, in meiner geistigen Leistungsfähigkeit, sondern dass diese Gefühle auch nach außen gehen. Wenn ich als Redner, so wie jetzt beispielsweise, versuche, meine Vision zu übertragen, damit sie euch auch irgendwie plausibel wird und ihr könnt sie für euch selbst suchen, das eben suchen, was euch selbst entspricht, dann kann ich das umso besser als Referent jetzt, je mehr ich das lebe, was ich euch beibringen will. Das, was ihr fühlt über euch und das, was ihr fühlt über das, was ihr vertretet, zum Beispiel Voranlagen, das muss echt sein, echt tief innen. Und dann braucht ihr gar nicht mehr viel sagen. Da braucht ihr nur noch irgendwo sitzen sagen, ich gebe dir hier ein paar Zahlen und ich finde, das brauchst du. Und der überlegt kurz, sagt, finde ich auch. Die Sache war gelaufen und ihr geht nach Hause. Glaubt ihr das? Ja. Ich glaube das sehr. Woran liegt es? Es liegt nicht daran, dass ihr wortgewaltig seid. Es liegt daran, dass die Gefühle, die ihr habt über euch und über die Dinge, die ihr vertretet, die strahlen aus. Das weiß man inzwischen längst. Man weiß, dass Gefühle Energien sind, die wie ein Magnet ausstrahlen und es gegenüber beeinflussen. Man weiß, dass jemand dann erfolgreich ist, wenn er in sich absolut sicher ist, dass das, was er vertritt, eine gute Sache ist, ihm entspricht, dass er integer ist und dass er selbst weiß, wovon er spricht. Dann läuft die Sache. Es ist keine rhetorische Angelegenheit, um jemanden zu überzeugen. Es ist eine Sache der Ausstrahlung. Mit wenig Worten seid ihr vielleicht viel, viel ausstrahlungskräftiger als mit vielen Worten, vorausgesetzt, ihr seid echt in euch. Was mich oft so ein bisschen merkwürdig anmutet, es gibt ja Rhetorikseminare, möglicherweise habt ihr auch schon mal das eine oder andere besucht dabei. Aber bei vielen Rhetorikseminaren, da geht es um Sprachschatz beispielsweise. Es geht darum, wie man etwas rüberbringt, wie man zuhört, wann die richtige Bemerkung auf welche Weise erfolgen muss. Das hat alles eine Berechtigung, keine Frage. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung wiederum, dass wenn das Herz dabei fehlt, es bedeutungslos ist. Da könnt ihr rhetorisch einen an die Wand reden, er wird trotzdem nie auf eure Seite springen, wenn das Gefühl fehlt. Das Gefühl ist das, was ausstrahlt und die Dinge bewegt. Zunächst mal in eurem nahen Umfeld. Das, was ihr fühlt, spüren die Menschen um euch herum. Und ob ihr viel sagt oder wenig und wie ihr es sagt, spielt eine viel kleinere Rolle aus meiner Sicht als die Art und Weise, wie ihr euch dabei fühlt. Irgendwo in der Bibel steht dieser Spruch, krank macht nicht, was man isst, sondern wie man isst. Also im Sinne von Essen. Habt ihr denn mal gelesen oder gehört? Das gilt genauso für die Sprache. Gewaltig ist nicht das, was ich sage, sondern wie ich es sage. Das, was ich fühle, prägt meine Stimme, also die Frequenz meiner Stimme. Das, was ich fühle, prägt aber auch die Energie, die mit dem Wort rüberkommt. Und das ist das, was infiziert. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man beispielsweise Schulung macht mit Mitarbeitern oder Geschäftspartnern, dass man diesen Sachverhalt völlig klar macht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ist mal übertrieben ausgedrückt, solange es in der richtigen Einstellung gesagt wird. Ethisch, moralisch einwandfrei, ohne Druck zu erzeugen und wirklich mit dem Gefühl, ich möchte das Allerbeste für dich, das ist mein Anliegen. Solange es in der Form kommt, ist er auf eurer Seite. Da braucht ihr nicht viel sagen. Je mehr ihr sagt und je weniger ihr dieses Gefühl habt, desto schlechter für euch und für den anderen auch. Also geht es darum herauszufinden, wenn einer nicht erfolgreich ist zum Beispiel, warum hat er nicht das Gefühl dazu? Dafür gibt es einen Grund, ne? Warum fühlt er nicht, dass er wirklich etwas Gutes tut? Warum fühlt er nicht, dass er toll ist? Warum fühlt er das nicht? Und man kann ihm das Gefühl nicht geben, indem er ihm Sprache beibringt. Man muss ihm das Gefühl geben, indem er tief innen überzeugt wird von sich und von einer Sache. Aber das nur nebenbei. Kommen wir später vielleicht noch dazu. Weil eine Vision, zum Beispiel eine Vision, beruflich erfolgreich zu sein, die muss getragen sein von einem Gefühl, von einer Sehnsucht. Warum will ich beruflich erfolgreich sein? Der Erfolg, beruflicher Erfolg in sich, ist bedeutungslos. Wenn ich beispielsweise hier stehen würde und sagen würde, ich möchte ein Sechser werden und sechs Sechser unter mir haben, die wieder sechs Sechser haben. Das ist eine brillante Idee. Aber wenn ich jetzt frage, und wozu? Und der sagt mir dann, ja, dann habe ich das Einkommen, was ich mir vorstelle. Dann weiß ich, der wird dort nie hinkommen. Und wisst ihr, warum nicht? Weil diese Vision nicht von Gefühl erfüllt ist. Wenn er sagt, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich so vielen Menschen finanzielle Ruhe gegeben. So viele Menschen sind jetzt mit mir befreundet und suchen meinen Rat. So viele Menschen wollen von mir betreut werden, weil sie sich geborgen fühlen. Wenn ich das sagen würde, dann läuft das wie von selbst. Aber wenn ich das nur unter einem finanziellen Betrachtungsweise sehe, dann ist es leer, wird mich nie zum Erfolg bringen. So, und jetzt weiß man aber auch etwas ganz anderes. Und dazu hole ich ein bisschen weiter aus. Nach der Pause. Um Vision und meine Aussage war, eine Idee zu übernehmen, egal jetzt von wem, für denjenigen mag sie noch so gut funktionieren, aber ihr müsst immer überprüfen, ist seine Idee für mich auch passend. Und wisst ihr, woran man das merkt? Daran, ob euch diese Idee packt, ob sie euch berührt. Und berühren tut sie euch, indem ihr euch fürchterlich darüber aufregt oder indem sie euch wirklich begeistert. Warum sage ich, eine Idee kann zu mir passen, auch wenn sie mich aufregt? Woran liegt das? Wie soll ich sagen? Oftmals ist es so, dass wir eine Erziehung genossen haben, also aufgezogen worden sind, wenn man so will, in einer Art und Weise, die uns nicht entspricht. Wir haben fremde Ideen, fremde Werte übernommen. Mal ein Beispiel, angenommen ein Wert wäre, sei pünktlich, rede nur, wenn du gefragt wirst, bevor du überhaupt etwas sagst, denk lange nach und das Leben muss diszipliniert gelebt werden, erst kommen die Arbeiten, dann das Vergnügen, wenn überhaupt, ne? Solche Ideen. Angenommen. Und jetzt arbeitet ihr in einem Büro und da ist einer, der kommt immer zu spät, ganz mieser Vogel. Er bleibt zwar länger, aber ihr vermutet, er schafft dann ohnehin nichts. Und wenn ein Problem da ist, dann legt er die Füße auf den Schreibtisch, denkt in Ruhe nach, statt dass er sich sofort aufmacht und darüber herfällt, um das zu lösen. Und das ärgert euch auf Teufel komm raus. Und er sagt, der ist ja unseriös und kommt zu spät und überhaupt sein Stil und nichts Ernsthaftes und er macht den fertig. Seine Idee ist, warum aufregen? Ich gehe die Sache locker an, ich löse die Dinge zur richtigen Zeit und es kommt immer gut raus. Und es ärgert euch, diese Leichtigkeit, weil ihr habt ganz andere Ideen übernommen. Nämlich ihr glaubt, dass so etwas einfach Unseriöses von Inkompetenz zeugt und überhaupt nicht loyal ist der Firma gegenüber. Ihr dagegen seid loyal, ihr arbeitet, was das Zeug hält, steht immer angestrengt aus und ihr denkt, ich zeige schon rein äußerlich, was ich gebe für die Firma, ne? Und der sitzt da rum. Aber was euch noch viel mehr ärgert, der verdient noch mehr wie ihr, ne? Das macht das Maß voll. Jetzt habe ich gesagt, seine Idee, mit den Dingen umzugehen, regt euch furchtbar auf und trotzdem kann sie mit euch was zu tun haben. Warum? Das, was ihr lebt, ist möglicherweise das, was ihr auch in euch tragt, von der Persönlichkeit. Vielleicht seid ihr ja ein Widder, vom Sternzeichen her, ne? Er auch. Ihr seht den, er nervt euch. Aber er nervt euch deshalb, weil tief in euch ist ein Wunsch, eigentlich wäre ich auch gern so. Aber ich traue mich nicht und deshalb nervt er mich auf Teufel komm raus. Ne? Den muss ich fertig machen, damit ich es überhaupt aushalte, nicht so zu sein. Es kann aber auch sein, es ist umgekehrt, der kommt rein. Ihr seid nur verblüfft die erste Woche und nachher findet ihr dann richtig gut. Er sagt, so will ich auch sein. Ab jetzt komme ich auch etwas später. Dafür bleibe ich viel länger. Und wenn ein Problem da ist, lege ich erstmal die Beine auf den Tisch, überdenke die Sache, bevor ich im Chaos losrenne und erst dann überlege, wohin. Also es kann beides sein. Es kann euch begeistern oder ärgern. Aber immer wenn ihr berührt werdet, egal ob begeistert oder ärgert, deutet es darauf hin, das, was ein Mensch lebt, in irgendeiner Form, hat mit euch zu tun. Ne? Darüber könnt ihr nachdenken. Also, vorhin habe ich erzählt, Visionen sind Ideen, die mit Gefühl angereichert wurden, so dass sie euch packen. Eine Idee, die euch nicht packt, ist eine leere Idee und wird wahrscheinlich niemals zum Erfolg kommen. Oder wenn sie zum Erfolg kommt, wahrscheinlich auf Kosten von so vielen Dingen im Leben, dass ihr sie gar nicht genießen könnt. Dann habe ich erzählt, das, was eine Idee wirklich zur Vision werden lässt, sind die Gefühle. Und die Gefühle sind das, was eigentlich Lebensqualität in unserem Leben bestimmt. Nichts prägt die Lebensqualität mehr als eure Stimmung. Wenn die Stimmung gut ist, können die Dinge um euch herum sein, wie sie wollen. Ihr seid gut gestimmt, es geht euch gut und ihr lebt gerne. Ist eure Stimmung mies, dann können die Umstände um euch herum sein, wie sie wollen. Ihr habt trotzdem nichts davon, weil eure Stimmung mies ist. Eine Stimmung ist dann gut, wenn ihr glaubt, ich bin in der Art Stimmung, die meinem Wesen entspricht. Die natürliche Stimmung oder die zu euch passenden Gefühle haben mit eurem Wesen zu tun. Ihr kennt da den Spruch, Mensch werde wesentlich. Und wesentlich heißt nicht wichtig. Oftmals missversteht man das. Wenn man sagt, Mensch werde wesentlich, heißt das, Mensch lebe so, wie es deinem Wesen entspricht. Und wer wesentlich lebt, der lebt auch erfolgreich. Und zwar leicht, ohne dass er sich anstrengt. Ich denke, ein Grundproblem ist erstmal, dass du den anderen zu irgendetwas bringen möchtest. Das ist keine gute Ausgangsposition. Wenn ein Mensch dir gegenüber sitzt und er spürt, du möchtest ihn irgendwo hinlenken, dann geht bei dem der Rollladen runter. Und zwar ist es menschlich. Ne? Warum? Jeder Mensch versucht, sich zu schützen mit gutem Grund. Weil viele Menschen leben gar nicht wesentlich, die leben sowieso schon mit fremden Ideen. Wenn dann einer kommt, der noch eine fremde Idee dazu kommen will, dann kommt der Selbsterhaltungstrieb durch, der Rollladen geht runter. Also grundsätzlich ist es gut, wenn man mit Menschen kommuniziert, dass man niemals den Eindruck gibt und es auch nicht so meint. Denk dran, deine Gefühle strahlen ja aus, dass du überhaupt keine Absicht hast, ihn zu irgendetwas zu bringen. Aber deine Absicht könnte beispielsweise sein, ich erzähle dir von Neuem, vielleicht gibt es irgendetwas, was du noch nie gehört hast, was dich aber faszinieren könnte. Ich will nichts von dir, aber ich muss dir erzählen, weil ich bin so begeistert. Wenn ich begeistert bin, muss das jeder wissen. Ne? Wenn er das von dir spürt, dann hat er solche Ohren, ne? Will er alles wissen. Und wenn du zu wenig erzählst, dann bohr da noch nach. Aber wie war das nochmal? Erzähl doch nochmal. Das ist anders. Das heißt also, um herauszufinden, ob ein Mensch ein Potenzial hat, sich deinen Ideen anzuschließen, ist zunächst mal, ihn davon wissen zu lassen. Was nie eine gute Voraussetzung ist, in dir die Idee zu tragen, ich will ihn in eine Richtung bringen. Und leider, aus meiner Sicht, ganz viele Kommunikationsstrategien oder auch rhetorische Strategien gehen in diese Richtung. Man sagt, ich muss das Gespräch führen. Ich muss den anderen leiten. Ich persönlich denke, obwohl das sicher auch seine Berechtigung hat, rein strategisch betrachtet, aber wenn ich eine andere Person führe, dann nehme ich ihnen Freiraum weg. Der andere mag zwar vielleicht bewusst es nicht spüren, aber unbewusst sehr wohl. Wenn ein Mensch spürt, ein anderer ist dabei, seinen Freiraum zu beschneiden, was passiert mit dem? Der macht zu, der ist nicht mehr bei euch. Ne? Und das kann man noch so geschickt machen, strategisch, mit Rhetorik. Trotzdem, Wenn ich das Gespräch und damit den anderen führen will, dann klappt es vielleicht, wenn er schüchtern ist und nicht wach, eine gewisse Zeit. Aber das bringt ihn nicht dazu, sein Herz mir zu öffnen. Ne? Und alles, was ich euch erzählen will, geht in eine andere Richtung. Ich möchte Herzenergien fließen lassen, Gefühle fließen lassen, dann sind alle auf eurer Seite. Ihr könnt euch gar nicht mehr retten vor Leuten. Die wollen euch alle ihr Herz geben, weil sie spüren, ich darf sein, wie ich will. Und der klärt mich auf und ich will das wissen. Das ist ein großer Unterschied. Also ich kann euch nur warnen, euch solchen Strategien zu verschreiben, weil in dem Moment, wo ihr den anderen Menschen führen wollt, ich persönlich sage es mal ganz gemein, in einer Art Größenwahn. Ne? Ich sag dir, was gut für dich ist, weil ich weiß es. Du hörst zu, ich sag's dir, wenn du mir zuhörst, dann wird es gut für dich. Ne? Klingt zwar sehr überzeugend, und wenn er schüchtern ist, schließt er sich dem an, aber wie lange? Sobald ihr weg seid, kommt er wieder zu Besinn und sagt, was hat er gemacht? Wieso nimmt er sich das Recht raus? Woher kommt dieser Größenwahn? Er weiß, was gut für mich ist, er kennt mich ja gar nicht. Dann bauen sich diese ganzen Gefühle auf. Umgekehrt, wenn du sagst, schau mal, ich habe was ganz Tolles, das muss ich dir erzählen, vielleicht interessiert es dich ja auch, gell? Andere Einstellung. Und es kommt nicht auf das an, was man sagt, es kommt auf das an, was man fühlt, der andere spürt. Ich glaube, dass kein Gedanke, keine Idee, keine Absicht, die wirklich in unserem Bewusstsein vorhanden ist, unbemerkt bleibt. Da gibt es keine Heimlichkeiten. Ne? Man kann ja nicht eine Frau haben, und dann im Hintergrund schlecht über sie sprechen und davon ausgehen, sie liebt mich weiterhin. Ne? Das wird vielleicht eine Zeit lang sein, weil sie die Erkenntnis in ihrem Unterbewusstsein verdrängt. Aber irgendwann arbeitet die sich nach oben. Ich kann einen Chef belügen, ich kann freundlich zu ihm sein, ihm auf die Schulter klopfen und hinter seinem Rücken schlecht reden. Das mag ein, zwei Jahre gehen, bis diese Information vom Unterbewusstsein nach oben dringt. Aber dann sägt er mich ab und wirft mich raus. Ich mag durch Rhetorik Menschen dazu zu bringen, sich auf meine Seite zu schlagen. Aber das ist ein Pulverfassen, irgendwann explodiert es und dann bricht plötzlich alles weg. Keines mehr auf meiner Seite, weil die wissen, ich bin unseriös, unethisch und unmoralisch und denke nur an mein eigenes Gut. Ich glaube, es gibt keine Gefühle und keine Gedanken, die in mir vorhanden sind, die unbemerkt bleiben. Und das ist vielleicht die wichtigste Aussage überhaupt heute und morgen. Weil wenn man das weiß, dann muss man sich ganz stark Gedanken darüber machen, was fühle ich überhaupt wirklich, was denke ich überhaupt wirklich über mich und die Welt, über andere Menschen. Ich kann mich nicht über jemanden ereifern und gleichzeitig davon erwarten, dass er mir den Rücken stärkt. Das wird nie klappen auf Dauer. Ich kann nicht glauben, dass die Leute sowieso blöd sind. Man kann sie in die richtige Richtung bringen, weil ich weiß, was für sie gut ist. Dann werde ich feststellen, sie kommen nicht mehr zu mir. Eine Vision kann ich nur stark machen, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich bin und von dem, was ich will. Wenn ich wirklich tief in eindeutig echt und seriös bin. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wenn ich mir einrede, ich werde erfolgreich sein, gleichzeitig glaube ich aber tief in, ich habe es überhaupt nicht verdient, weil ich kann nichts, ich taug nichts, werde nie was taugen, ich werde nur arbeiten, dann werde ich so viel gegensätzliche Energien ausstrahlen, dass der Erfolg überhaupt nicht zu mir kommen kann. In einem Seminar hat mich mal jemand gefragt, ob es nicht ausreicht, sich einfach Geld ganz fest zu wünschen, dann kommt's. Dann müssten nur Milliardäre rumlaufen, wenn das stimmen würde. Ne? Das reicht überhaupt nicht. Um Geld anzuziehen oder Erfolg anzuziehen, muss ich glauben, ich habe es verdient. Das ist der wichtige Punkt. Und ich habe es nur dann verdient, tief innen als Überzeugung, wenn ich glaube, ich habe etwas zu geben, was diesen Erfolg rechtfertigt. Wenn ich aber nicht weiß, ob ich überhaupt etwas zu geben habe, dann wird er auch nicht kommen. Ne, denkt an das Geldseminar, die einen oder anderen waren vielleicht von mir dort. Das war eine Aussage des Geldseminars, die sehr offensichtlich ist. Wenn der Erfolg nicht kommt, dann liegt es daran, dass ich tief innen nicht glaube, ich habe ein Recht darauf, weil ich nicht weiß, dass ich wirklich etwas bewege. Jetzt nach dem, was ich eben gesagt habe, leuchtet es ein, warum das so ist. Wenn es keinen Gedanken gibt und kein Gefühl von mir, was unbemerkt bleibt, dann weiß jeder tief innen, vielleicht unbewusst, aber weiß es, was ich wirklich denke und fühle. Wenn ich eine Idee lebendig machen will, dann muss sie gefüllt sein von Gefühlen, von denen ich überzeugt bin, dass ich ein Recht auf sie habe. Und wenn ich andere Menschen an diesem Gefühl teilhaben lassen will, dann geht es nur, wenn ich es selbst habe, darin bade und überzeugt bin, es ist gut. Nur dann kommen die anderen auf meine Seite und wollen an diesem Gefühl auch teilhaben. Ganz wichtige Aussage. Visionen sind Ideen, die durch Gefühle lebendig werden. Gefühle sind das, was wir in uns bewegen, unsere Lebensqualität bestimmt. Diese Aussage muss jetzt aber verknüpft sein mit etwas, mit dem wir jetzt arbeiten wollen, die nächsten 2 Tage. Nämlich, ich muss meine Gefühle nicht nur in ihrer Art bestimmen können, ich muss also wissen, welche Gefühle passen zu mir, sondern ich muss, nachdem ich sie bestimmen kann, auch überlegen, wie komme ich zu diesen Gefühlen? Wie kann ich sie unter Kontrolle bekommen? Wie kann ich aufhören, mich als Opfer zu empfinden? Das größte Problem aller Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, die nicht glauben, dass sie so erfolgreich sind, wie sie erfolgreich sein wollen oder sein könnten, liegt darin, dass sie sich als Opfer der Umstände empfinden. Menschen, die glauben, ich kann nicht. Oder das Leben spielt mir übel mit. Oder der ist schuld, weil. Wer sich als Opfer empfindet der Umstände oder von Menschen, der kann mit dem, was ich bisher erzählt habe, nichts anfangen. Der hört es zwar und denkt, oh, das ist spannend, aber richtig praktisch wird es erst in dem Moment, wo ich herausfinden kann, welche Visionen passen überhaupt zu mir, weil sie mich berühren. Das ist die eine Richtung. Und die zweite Richtung ist, wie kann ich die Gefühle entwickeln und halten, unabhängig von den Umständen, unabhängig von meiner Vergangenheit, die diese Vision wirklich nähern. Wenn ich jetzt zulasse, dass meine Gedanken und Gefühle über mich und die Welt aber gelenkt werden von außen, was heißt das? Ja, dann habe ich meine Kontrolle über meinen Erfolg verloren. Ihr wisst ja, es gibt Menschen, die sind aktiv und es gibt Menschen, die sind reaktiv. Was unterscheidet den Aktiven von dem reaktiven Menschen? Der aktive Mensch hat die Freiheit, sagen zu können, ich tue, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will und in der Stimmung, in der ich sein möchte. Egal, was um mich herum ist. Das ist der aktive Typ. Der passive Typ sagt, wenn die Umstände günstig sind, dann werde ich erfolgreich werden. Und was er damit meint ist, wenn es keine Faktoren im Umfeld gibt, die mich zu einer negativen Reaktion veranlassen, dann bin ich bestens drauf und werde erfolgreich sein. Wenn die Umstände allerdings nicht gut sind, dann geht's halt nicht. Ne? Das ist der reaktive Typ. Der aktive Typ tut das, was man im Englischen bezeichnet, to make success. Der macht den Erfolg. Ne? Der passive Typ erhofft den Erfolg mit dem, was er tut. Etwas völlig anderes. Der aktive Typ ist der Macher. Er macht seine Gefühle, er macht seine Handlungen, er macht seine Visionen. Der passive Typ wartet auf seine Gefühle, er wartet auf seine Visionen, er wartet auf seine Handlungen. Das klingt jetzt vielleicht sehr extrem, aber ich meine es eigentlich noch extremer, als es klingt. Der passive Typ ist jemand, der reagiert auf die Gegenwart. Einer sagt etwas, ich reagiere. Das Wetter ist so, ich reagiere. Das Essen schmeckt nicht, ich reagiere. Der, von dem ich unbedingt will, dass er mir etwas abkauft, kauft nicht. Ich reagiere. Ich erwarte das und das und das, es passiert nicht, ich reagiere. Jetzt, wenn ich reagiere, was glaubt ihr, woher kommen diese Reaktionen? Aus meiner Vergangenheit. Weil das, was ich erlebt habe in meiner Geschichte, was immer das war, bringt mich dazu, in einer gewissen Art und Weise das Leben zu sehen. Und insofern kann ich sagen, die Art, wie ich reagiere und ob ich reagiere, hängt von meiner persönlichen Geschichte ab. Die Art, wie ich gelebt habe. Jetzt kann ich natürlich einen Schritt weiter gehen und Folgendes sagen. Wenn meine Geschichte mein Reaktionsverhalten bestimmt und ich reagiere wegen meiner Geschichte immer noch, statt dass ich aktiv bin, dann heißt es, jedes Mal, wenn ich reagiere, setze ich meine Geschichte fort. Freiheit ade. Das ist genau der Punkt. Erst die Psychologen, die sind natürlich sehr pfiffig scheinbar und sagen, na gut, dann müssen wir die Geschichte erforschen. Wir müssen herausfinden, wer hat was, wann, wo, wie und warum gemacht. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich es loslassen. April, April. Wer schon mal versucht hat, sich durch Psychoanalyse durchzuquälen, und das ist eine Quälerei, oder Regressionstherapien und dergleichen gemacht hat, der wird feststellen, er wird vielleicht mehr wissen als je zuvor, wie schlimm seine Geschichte war. Aber interessanterweise hört er nicht auf zu reagieren. Im Gegenteil, manchmal wird es noch schlimmer. Die Geschichte zu verstehen, ist nicht unbedingt der Weg, reaktionsfrei zu werden. Der einzige Weg, reaktionsfrei zu werden, ist zu wissen, ich habe die Freiheit, ob ich reagieren will oder nicht. Und zwar egal, wie meine Geschichte war, weil meine Geschichte ist längst vorbei. Was mich allein an die Geschichte bindet, ist, dass ich sie für wichtig nehme und dass ich alte Verhaltensweisen automatisch fortsetze. Aber das muss nicht so sein. Das heißt also, ich weiß zumindest jetzt schon mal daraus, dass ein Mensch nicht sein Gefühl ist, sondern er hat ein Gefühl. Und er kann entscheiden, welches Gefühl er hat. Das ist sehr spannend. Jetzt kann man natürlich einwerfen, ja gut, aber jemand in Hypnose ist ja kein normaler Mensch. Der ist in einem Sonderzustand. Und das genau stimmt eben nicht. Wir sind alle in einer Hypnose, und zwar ständig. Wenn ihr ein Buch lest, und ihr lest nur noch, was in diesem Buch ist, ihr wisst nicht mehr, dass er sitzt, ihr wisst nicht mehr, dass er liest, ihr seid mitten in diesem Buch, das ist Hypnose. Wenn ihr Auto fahrt und ihr fahrt von A nach B und dazwischen fehlt euch ein großes Stück, ihr wisst gar nicht mehr, was da war, weil er abwesend war, das war Hypnose. Gell? Der Mensch ist ständig in Hypnose, weil Hypnose ist nichts anderes als ein Zustand von ganz einseitig ausgerichteter Wahrnehmung. Das heißt, die Wahrnehmung, die normalerweise vielleicht so groß ist, die grenzt sich ein auf einen Punkt, und der eine Punkt ist dann das, worauf ich völlig konzentriert meine Wahrnehmung ausrichte, alles andere ist weg. Das ist Hypnose. Ob ich diesen Zustand von außen erzeuge oder ihr ihn selbst, weil ihr ein Buch lest oder mit 250 gemütlich auf der Autobahn dahin braust, das spielt gar keine Rolle. Die Tatsache ist, der Zustand an sich ist natürlich. Daraus kann man schließen, was in Hypnose möglich ist, ist jederzeit möglich. Ich muss nur einen Zustand von starker Aufmerksamkeit aufbauen. Was heißt es? Es heißt für uns, jeder Mensch hat die Möglichkeit, ganz frei zu entscheiden, welche Gefühle er hat. Und zwar egal, wie die Vergangenheit war und egal, was jetzt da ist. In alten Denkweisen nennt man diesen Zustand Gleichmut. Gleichmut heißt, Mut kommt von Gemüt in dem Zusammenhang. Ich habe ein gleichförmiges Gemüt, eine gleichförmige Stimmung, einen Stimmungszustand, der nichts mehr zu tun hat mit dem, was früher war, und nichts mehr zu tun hat mit meinem Umfeld. Ich bin einfach vergnügt, grundlos vergnügt. Eine Idee ist kraftlos, wenn sie nicht von Gefühl erfüllt ist. Ich kann eine Idee mit Gefühl erfüllen, aber natürlich mit den Gefühlen, die zu mir passen. Und das ist der wichtige Punkt in diesem Zusammenhang. Ich kann Gefühle entwickeln. Ich bin nicht abhängig davon. Reaktiv sein heißt, das nicht zu wissen. Reaktiv sein heißt, zuzulassen, dass andere Menschen das, was sie sagen und tun, mich in eine Stimmung bringen. Und das ist die Katastrophe an sich. Solange ich das zulasse, werde ich in meinem Leben niemals erfolgen lassen können, was ich erfolgen lassen will. Der Erfolg beginnt in dem Moment, wo ich aufhöre zu reagieren und anfange, aktiv zu sein. Und das müsst ihr euch auch ganz dick hinter beide Ohren schreiben. Wenn ihr nicht in der Lage seid, Verantwortung zu übernehmen für eure Gefühle, könnt ihr keine Verantwortung für euren Erfolg übernehmen, weil dann werdet ihr gelebt von den Umständen und gelebt von eurer Vergangenheit. Und ehrlich gesagt denke ich, das kann sich keiner wirklich leisten. Wer wesentlich werden will und ein Leben leben will, was seinem Wesen entspricht, der darf nicht mehr reaktiv sein. Der muss aktiv werden. Spontan sein heißt, ich habe eine Idee, die aus meinem Wesen kommt, die mich berührt und begeistert, und die will ich umsetzen. Das ist spontan. Automatisch reagieren heißt, ich reagiere auf Umstände. Und dann bin ich nämlich nicht spontan, sondern ich bin ein Automat, wo man nur noch einen Knopf drückt, es passiert etwas. Es gibt eine Menge Menschen, die rennen als Automat rum. Der Partner weiß in der Regel auch, wo die Knöpfe sitzen. Ne? Der drückt den richtigen Knopf zur richtigen Zeit und schon geht's los. Ne? Das hat nichts mit spontan zu. Ich gebe dir nicht spontan eine Ohrfeige, ich gebe dir automatisch eine Ohrfeige. Versteht den Unterschied? Wenn jemand einen Knopf in mir drückt, das kann ein Ereignis sein, ein Mensch oder auch eine Erinnerung, und ich reagiere, hat es mit Spontanität nichts zu tun. Das ist Automatismus pur, indem ich meine Freiheit verschenke. Spontan sein heißt, von innen heraus entwickle ich Ideen, die mir entsprechen, und setze die um. Dann bin ich frei. Der Erfolg kommt aufgrund dieser Freiheit. Automatismus hält mich ab vom Erfolg. Wenn ich erfolgreich sein will, ohne mich anzustrengen, ist der einzige Weg dorthin, frei zu sein von Automatismen. Wie komme ich dorthin? Die große Frage. Fest steht nur, ich muss erstmal wissen, dass die Möglichkeit besteht, dorthin zu kommen. Ich bin nicht mein Gefühl. Und ich kann nur dann auf Dauer erfolgreich sein, und zwar überall. Ich meine es mit Erfolg nicht Geld, das vielleicht auch. Aber ich meine, ich kann nur dann erfolgreich sein im Sinne von, ich kann dann erfolgen lassen, was ich erfolgen lassen will, wenn ich aufhöre, als Automat durch die Gegend zu laufen, wo jeder irgendwelche Knöpfe drücken kann, sondern stattdessen ich entscheide, was ich will. Und das ist für viele eine bittere Nuss, weil das bedeutet, ich kann niemandem mehr die Schuld geben für mein Gefühl. Ganz blöde Sache, gell? Kann nicht mal sagen, der ist blöd gewesen und das und das und das ist ein mieser Knopf und warum kümmert er sich nicht und wieso schließt er keinen Vertrag? Das alles ist weg, ne? Weil ich weiß, ich bin der verursachende Faktor. Meine Gefühle waren offensichtlich nicht entsprechend, habe nicht das Entsprechende angezogen. Der ist nicht schuld, dass ich mich mies fühle. Ich fühle mich mies, ich bin schuld. Der hat einen Knopf gedrückt, aber ich reagiere, ne? Der reagiert, ist schuld, nicht der, der den Knopf drückt. Eine völlig neue Sichtweise. Und für viele ist diese Sichtweise extrem bedrohlich und nicht auszuhalten. Es gibt eine Menge Menschen, die wollen nicht aufhören, die Schuld für ihr Versagen nach außen zu projizieren. Es gibt wenig Menschen, die bereit sind zu sagen, nicht der andere hat Schuld oder die Umstände hat Schuld, sondern ich bin der verursachende Faktor. Und das müsst ihr aber. Ich glaube, wer eine Vision entwickeln will, die wirklich euer Potenzial ans Licht bringt, der muss lernen, vom reaktiven zum aktiven Menschen zu werden, vom Automaten zum Sponti zu werden, zum spontanen Menschen. Das ist ein Abenteuer. Wer anfängt so zu leben, der wird nie wieder gleich leben. Und vor allem, er wird sehr verdächtig. Ja, er wird deshalb verdächtig, weil die anderen Menschen, die werden spüren, sie verlieren den Griff. Die können keine Knöpfe mehr drücken. Das ist also extrem schlimm für die. Die werden euch niedermachen, ausstoßen, als Egoisten beschimpfen. Alles, die werden alle Register ziehen, um euch wieder automatisch werden zu lassen. Aber wenn ihr diesen Widerstand brecht, wenn ihr einfach bei euch bleibt und euch nicht beeinflussen lasst, dann werdet ihr anfangen, autark zu werden, richtig selbstständig in euren geistigen Energien, eurem Energiefeld. Und es ist diese Selbstständigkeit, die euch Freiheit gibt. Ein Mensch, der reaktiv ist, der lebt seine Geschichte, ob er das will oder nicht. Er kann gar nicht anders. Weil jedes Mal, wenn er reagiert, macht er seine Geschichte lebendig. Und da kann er Psychoanalysen machen, bis er umfällt. Das wird daran nichts ändern. Es ist der Automatismus, der die Vergangenheit lebendig hält. Nicht die Tatsache, dass die Vergangenheit existiert hat. Versteht ihr den Unterschied? Die Vergangenheit ist längst vorbei. Die existiert nur noch in eurem Automatismus. Ihr müsst aus meiner Sicht unbedingt euch klar machen, ich kann entscheiden, welche Gefühle ich habe und welche Energie ich in meine Vision stecke. Und ich werde keinem Umstand im Außen und keinem Menschen erlauben, daran etwas zu verändern. Und das ist eine bittere Pille für ganz viele. Aber die müsst ihr hinnehmen und schlucken, sonst kommt er nicht voran. Magic Cast.